lese jetzt einen Predigttext aus Galater 5, die Verse 16 bis 23. Und dieser Text, den könnt ihr mitlesen, Programmheft auf Seite 5. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich sexuelle Unmoral, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk- und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden.
Ja, schönen guten Abend. Auch von meiner Seite, ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Abend. Danke für dieses besondere Wochenende, für Pfingsten. Danke, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern können und gerade diesen Text gelesen haben. Und du siehst diesen Text, dass der uns vielleicht auch nicht so gleich zugänglich ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit gebrauchst, um diesen Text jedem und jeder von uns nahe zu bringen und tatsächlich durch diesen Text zu uns zu sprechen. Amen. Ja, wir fangen heute eine neue Predigtserie an, die uns bis zur Sommerpause beschäftigen wird. Und wir haben diese Predigtserie überschrieben mit dem Titel Was Gott in uns sieht. Und das ist so ein bisschen angelehnt an unser Jahresthema. Unser Jahresthema lautet Sehen, was Gott sieht. Ja, und davon haben wir jetzt sozusagen uns einen Aspekt rausgegriffen und überlegen und machen uns jetzt Gedanken darüber, was Gott in uns sieht. Und ich muss so sagen, als ich diese Woche mit der Vorbereitung begonnen habe und mir über diese Fragen so ein bisschen Gedanken gemacht habe, muss ich sagen, ich fand diese Frage eigentlich gleich ziemlich spannend, was Gott in uns sieht. Weil diese Frage, finde ich, so ein bisschen so einen ungewohnten Blick auf uns Menschen aufmacht. Ja, das ist so eine Frage eigentlich nach unserem Potenzial. Es ist die Frage, wer wir sein könnten als Menschen. Es ist die Frage, was in uns steckt, zu was wir fähig sind. Und zwar jetzt vielleicht nicht so in dem Sinne, was wir überhaupt leisten können, so als Menschen, sondern vielmehr so in der Frage, wer wir sein könnten als Menschen. Ja, was ist so unser Wesen? Was könnte so unser Charakter sein? Was könnten wir ausstrahlen als Menschen? Das ist die Frage, worum es hier irgendwie geht. Und wir werden uns in diesen nächsten Wochen gemeinsam Gedanken machen über diese Vision von Menschsein, die Paulus hier in den Versen 22 und 23 zum Ausdruck bringt, wo er so quasi 9 Aspekte aufzählt davon, was Menschsein heißen könnte. Er sagt hier, Menschsein könnte heißen, dass wir Menschen sind voller Liebe, voller Freude, voller Frieden, voller Geduld, voller Freundlichkeit, voller Güte, voller Treue, voller Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Er sagt, das könnten wir sein. Das könnten wir sein. Das sieht Gott in uns. Da will Gott mit uns hin. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen einfach so eine nach dem anderen von diesen Aspekten rausnehmen. Immer so ein Wort sozusagen genauer anschauen, was dahinter steckt, was die Vision dahinter ist. Ich will heute aber erstmal noch mal ein bisschen grundsätzlicher mit euch über diese Frage nachdenken. Ja, wer wir sein könnten. So unser Charakter, wie das alles vonstatten geht. Weil ich so den Eindruck hatte, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben das eigentlich nicht so im Blick. Oder nicht? Also so diese Beschäftigung mit dem eigenen Charakter. Wer wir so sind, wer wir sein könnten. Ehrlich gesagt, denke ich da nicht so ganz viel drüber nach. Also ich meine, wer von euch hat zuletzt darüber nachgedacht, dass er oder sie vielleicht lieber geduldiger wäre? Oder wer von euch denkt so öfter darüber nach, wie liebevoll er oder sie eigentlich ist und wie man da vielleicht weiterkommen könnte? Ich hatte den Eindruck, wir haben das nicht so ganz auf dem Schirm, unseren Charakter und die Entwicklung unseres Charakters. Und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen überraschend zu sehen, dass Gott offensichtlich das auf dem Schirm hat. Mein Eindruck ist eigentlich sogar, wenn man den Text hier so liest, Gott hat das vor allem auf dem Schirm. Vor allem anderen hat er das auf dem Schirm. Unseren Charakter, die Formung unseres Charakters. Und ich will heute Abend einfach mit euch so ein bisschen dieser Sache nachgehen. Ja, Gott hat ganz viel Interesse an unserem Charakter. Warum ist das so? Und die Antworten, die ich im Text gefunden habe, sind zwei. Das eine ist, Gott hat Interesse an unserem Charakter, weil er viel mehr in uns sieht, als wir in uns selbst sehen. Das ist eine Antwort. Und die zweite Antwort ist, ich denke, Gott hat Interesse an unserem Charakter, weil er uns viel besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Zunächst mal, er sieht viel mehr in uns, als wir in uns selbst sehen. Und zwar, wie gesagt, als ich so darüber nachgedacht habe, hatte ich den Eindruck, naja, so unser Charakter, wer wir sind, wer wir sein wollen, darüber denken wir nicht so viel nach. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen ironisch, ja, denn eigentlich würde ich sagen, denken wir ganz viel über uns selber nach. Also wir sind eigentlich mit fast nichts anderem beschäftigt, als über uns selbst nachzudenken. Gerade in Berlin, finde ich, gerade so im 21. Jahrhundert, das ist das, worüber wir alle permanent nachdenken. Uns selbst. Ja. Und es gibt so einen Text, der das ganz schön auf den Punkt bringt. Das ist, kennt ihr vielleicht, das Buch von Michael Nast unter dem Titel Generation beziehungsunfähig. Er bringt so unsere grundsätzliche Haltung, glaube ich, ganz schön auf den Punkt, indem er schreibt, findet ihr auch im Programmheft, er schreibt, das eigene Ich ist unser großes Projekt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Wir werden zu unserer eigenen Marke. Die Frage, was unsere Individualität am treffendsten versinnbildlicht, beschäftigt uns wie keine Generation zuvor. Wir modellieren unser Leben. Wir arbeiten an unserer Karriere, an unserer Figur und daran, unseren Traumpartner zu finden, als wäre unser Leben ein Katalogentwurf, dem wir gerecht werden wollen. Ich habe das so gelesen und dachte, ja, also ich meine, da bringt das schon irgendwie was auf den Punkt. Ja? So dieses Ich, das große Projekt, das ich habe, bin ich. Ja. Und da denke ich immer wieder drüber nach. Und da will ich immer irgendwie was selbst optimieren. Und da will ich immer nochmal weiterdenken. Und was kann ich noch? Und was will ich noch? Und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich gegeben. Ja, wir denken über uns selbst nach. Das Interessante ist dann aber, dass wir über unseren Charakter, wer wir so sind und wer wir sein könnten, eigentlich kaum nachdenken. Und ich habe mich dann gefragt, warum haben wir das denn nicht so auf dem Schirm? Also warum denken wir da nicht drüber nach, ob wir liebevoll sind oder nicht und ob wir liebevoller werden wollen oder nicht? Und ich bin beim Überlegen dann auf eine These gestoßen, die ich ziemlich interessant fand. Und ich weiß, die ist jetzt so ein bisschen abgespaced, aber folgt mir, ja, es lohnt sich. Eine These, die ich in einem Buch gelesen habe, das den Titel trägt Öffentlich Glauben von Miroslav Volf. Ich mache gerade eine Projektgruppe mit ein paar Leuten über dieses Buch. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, in dem sich Wolf mit der Frage auseinandersetzt, was ist ein gutes Leben? Was ist ein gelingendes Leben? Ja, also wann schauen wir uns andere Leute an und sagen, der hat ein gutes Leben oder ein gutes Leben gelebt? Und wann sagen wir das über unser eigenes Leben? Und Wolf macht diese Frage so auf und dann stellt er eine ganz interessante These in den Raum. Und zwar sagt er, die Beantwortung dieser Frage hängt entscheidend von meinem Weltbild ab. Ja, also wie ich glaube, dass die Welt insgesamt funktioniert und so in sich zusammenhält. Und er macht da so ein paar Beispiele. Also er geht zunächst mal zu Augustinus. Das ist ein Denker aus dem 4. Jahrhundert, Christ. Und Augustinus zum Beispiel hatte offensichtlich das Weltbild, dass Gott im Zentrum ist. Ja, das Entscheidende in diesem Leben, in dieser Welt ist Gott. Und das heißt, ein gutes Leben bedeutet jetzt dementsprechend zu leben. Ja, also dass es in meinem Leben auch um Gott geht. Dass ich Gott irgendwie gefalle, dass ich Gott irgendwie Gutes tue, dass ich ihm diene sozusagen. Das ist ein gutes Leben, weil das die Realität ist. Dann geht Wolf weiter und sagt, naja, irgendwann wurde diese Gotteskomponente so ein bisschen rausgekickt, ja, es kommt die Aufklärung, es kommt der Humanismus und der Humanismus hat jetzt das Weltbild, naja, es geht nicht mehr so um Gott, aber der Mensch ist im Zentrum, ja, die Menschheit ist im Zentrum. Das heißt, was jetzt entscheidend ist, ist offensichtlich, dass ich dementsprechend lebe, das heißt, dass ich mich um andere Menschen kümmere, dass ich zum Wohl der Menschheit irgendwas beitrage, das ist ein gutes Leben, ja, dann kann ich sagen, ich habe ein gutes Leben gelebt. Und dann macht Wolf noch einen Schritt weiter und sagt, naja, irgendwann ist auch diese Metanarrative, dass es um die Menschheit geht, irgendwann rausgeflogen. Und wo wir jetzt heute sozusagen sind und was übrig geblieben ist, ist einfach nur noch wir selbst. Ja. Es geht irgendwie nicht mehr um Gott, es geht irgendwie auch nicht mehr so um die anderen. Das heißt, die einzige Frage, die ich jetzt noch bearbeiten kann, ist, was ist gut für mich? Worin finde ich Befriedigung? Womit kann ich mich irgendwie selbst verwirklichen? Und dementsprechend, sagt Wolf dann, beantworten wir heutzutage die Frage, was ein gutes Leben ist, ja ganz einfach mit der Antwort, naja, wenn ich viel Glück erlebe, ja, wenn ich ein gutes Leben habe, wenn ich viele schöne Momente habe, wenn es mir insgesamt gut geht, dann war das ein gutes Leben. Es war ein gelungenes Leben. Ich habe viel Spaß gehabt. Und jetzt hat er sozusagen diese These aufgestellt und sagt, naja, das ist alles okay, ja, es sind verschiedene Weltbilder, verschiedene Arten zu leben, die Sache hat nur einen Haken. Und zwar mit diesem Ansatz, den wir heute, die meisten von uns alle irgendwie haben, machen wir uns natürlich unheimlich klein als Menschen. Also unsere Vision von dem, was Menschsein sein könnte, ist damit ganz schön klein geworden. Oder um das nochmal anders zu sagen, unter dieser Entwicklung, die der Mensch sozusagen durchgemacht hat, leidet genau eine Sache. Eine Sache, die aber sehr entscheidend ist fürs Menschsein. Eine Sache, die uns ausmacht, die uns besonders macht. Und zwar leidet unter dieser Entwicklung die Liebe. Also bei Augustinus ging es offensichtlich um Gott und den Nächsten. Und dann war das Größte im Leben, Gott und den Nächsten zu lieben. Was sagt das über den Menschen aus? Der Mensch ist fähig dazu, Gott zu lieben. Ja, unfassbar, so viel Liebe zu geben an Gott und den Nächsten. Was für ein Bild vom Menschen, zu was der fähig ist. Der Humanismus sagt noch, es geht darum, das Allgemeinwohl zu fördern, die anderen Gutes zu tun. Ja, auch das ist zumindest nochmal ein größeres Konzept von dem, was Menschsein heißen könnte. Du könntest zur Gesellschaft beitragen, du könntest anderen Gutes tun. Auch das ist irgendwie ein großes Bild vom Menschsein. Aber was wir heute jetzt sozusagen noch übrig haben, ist, dass wir einfach noch uns selbst lieben können. Und das macht die Sache ein bisschen armselig. Das macht das Bild vom Menschsein irgendwie klein. Das macht auch so unsere Vision davon, wer wir sein könnten, ziemlich klein. Also wenn ich das größte Projekt bin, das ich in dieser Welt verwirklichen kann, dann ist das ziemlich traurig, oder nicht? Wenn meine Karriere, mein Erfolg, mein Gefühl, jetzt mich wirklich nochmal ausgedrückt zu haben, wenn das wirklich das Größte ist, was ich erreichen kann als Mensch, dann ist das ziemlich klein gedacht. Und ich fand diese These dann interessant. Und ich fand dann aber vor allem interessant, dass Paulus eigentlich hier einen ganz ähnlichen Punkt macht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist hier im Text, aber Paulus beschreibt hier ja in gewisser Weise zwei Arten zu leben, die er so ein bisschen gegeneinander stellt. Ja, im ersten Teil des Textes sagt er, es gibt so eine Art zu leben, wo es einfach nur um mich selbst geht. Ja, und dann nennt er das so das, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt und führt das irgendwie aus. Und dann sagt er, es gibt noch eine zweite Art und Weise zu leben, wo wir uns von Gott jetzt den Blick öffnen lassen für ihn und die anderen. Und wenn man so diese Liste durchliest, gerade so diese erste, ja, die ist ja so ein bisschen krass, könnte man sagen, ja, da geht es irgendwie zur Sache. Und man hat im ersten Moment so den Eindruck, okay, Paulus verurteilt jetzt all die bösen Menschen und sagt, das sollt ihr nicht machen. Aber ich glaube, was er hier eigentlich macht, ist, dass er einfach nur konsequent zu Ende denkt, was es bedeutet, wenn wir diesen Weg des Es geht nur um mich selbst zu Ende leben. Er führt uns quasi einfach nur die Konsequenzen aus, wenn wir das immer weiter ausleben. Anders formuliert, was er hier sagt, ist, Leute, lass uns mal drüber nachdenken, was passiert, wenn ich mich nur um mich selbst drehe? Was passiert, wenn es nur noch um mich geht? Naja, dann bin ich offensichtlich nur noch damit beschäftigt, irgendwelchen Dingen nachzurennen, die mir Glück bringen könnten. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist eine ziemlich armselige Existenz. Ja? Also Sex zum Beispiel, sein erstes Beispiel auf der Liste. Er sagt im Wesentlichen, ja, wenn ich mich nur noch um meine sexuelle Befriedigung drehe, dann führt das zu sexueller Unmoral. Aber was er damit meint, ist einfach nur, dass Sex mich im Griff hat. Dass ich also dieses Glück, das ich mir von Sex erhoffe, unbedingt brauche und dementsprechend vielleicht auch Grenzen überschreite, die ich selber vielleicht gar nicht so gut finde, aber die ich in Kauf nehme, weil ich das Glück, das ich mir davon verspreche, halt brauche. Und dann werden andere halt verletzt oder ich muss mal jemand ausnutzen, aber ich brauche einfach das, was ich mir da erhoffe. Oder Besserwisserei, ja, noch so ein Punkt auf seiner Liste. Dann brauche ich die Befriedigung, dass ich irgendwie recht habe. Das Glück, irgendwie das Gefühl zu wissen, ich bin irgendwie besser als der andere, das brauche ich so sehr, dass ich in Kauf nehme, dass ich damit halt weder recht mitfühlend bin, noch irgendwie von anderen je was lernen kann, ja, was mich zu einer super anstrengenden Person macht. Aber ich brauche das, um den Kick zu bekommen, dem anderen irgendwie überlegen zu sein. Wenn man das mal so in einem Bild vergleichen wollte, dann sagt Paulus hier in gewisser Weise, ihr seid so ein bisschen, wenn ihr das macht, wie Gollum, ja, aus der Herr der Ringe, der sich so tierisch darüber freut, dass er diesen kleinen Schatz hat, ja. Dieses kleines bisschen Glück, das wir kriegen, weil wir ein bisschen mehr Geld haben oder ein bisschen mehr Karriere haben oder ein bisschen mehr Sex haben und dabei aber irgendwie nicht bemerken, dass wir dabei selbst von so einem wunderschönen, erhabenen Wesen zu so einer furchtbar anzuschauenden Kreatur geworden sind. Weil das was mit uns macht und wir kriegen es gar nicht mit. Das heißt, Paulus würde hier sagen, Leute, seht ihr, was das mit euch macht, wenn ihr so denkt und lebt? Seht ihr nicht, wie klein euch das macht? Ihr könntet so viel mehr sein. Ihr könntet so viel größer sein, so viel schöner sein. Hier ist, wofür ihr eigentlich gemacht seid, sagt er dann im zweiten Schritt. Ihr seid gemacht dafür, Wesen zu sein, die Liebe, die Freude, die Frieden ausstrahlen. Ihr seid gemacht dafür, Wesen zu sein, die so geduldig sind, deren Großzügigkeit einen immer wieder umhaut. Ihr seid dafür gemacht, ein Wesen zu sein, auf die man sich verlassen kann, die sich selber nicht so wichtig nehmen. Ihr seid dafür gemacht, so Menschen, so Wesen zu sein, die so viel Herrlichkeit ausstrahlen, so viel Schönheit ausstrahlen, dass es einem eigentlich jedes Mal den Atem verschlägt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich muss sagen, mich hat das nachdenklich gemacht. Weil ich gemerkt habe, dass mir diese Perspektive so ein bisschen fehlt. Ja, ich denke da nicht so viel drüber nach, wer ich sein könnte, was ich eigentlich ausstrahlen will, wen Gott aus mir machen will. Ich bin oft so in meiner eigenen Glückssuche gefangen, dass ich dafür einfach schnell den Blick verliere. Und dann stellen wir uns vielleicht manchmal noch so ethisch korrekte Fragen, ja, also irgendwie geht mir diese Person auf den Sack und sollte ich jetzt trotzdem mit der abhängen oder kann ich einfach sagen, dass ich sie doof finde und wir uns halt nie wieder sehen werden oder keine Ahnung, muss ich hier immer alles korrekt behandeln oder darf ich da auch mal ein bisschen schummeln bei irgendwas? So, wir fragen uns nur, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. Wir fragen uns viel zu wenig, wer wir sein könnten, was wir ausstrahlen könnten. Aber das ist, was Gott in uns sieht. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Gott geht es um unseren Charakter, weil er uns besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Und zwar könnte man an der Stelle jetzt natürlich sagen, okay, alles klar, ja, das heißt, ich muss irgendwie ein besserer Mensch werden, ich muss mich mehr anstrengen, das heißt, ich nehme jetzt diese Liste, am besten lerne ich sie auswendig und das sind jetzt die Regeln, nach denen ich lebe. Ja, also ich muss immer Liebe zeigen und immer freudig sein und immer Frieden versuchen und so weiter. Ja, und ich versuche das jetzt einfach so gut wie möglich irgendwie auszuleben, jedes Mal, wenn es passt. Aber nichts ist natürlich ferner von diesem Text, als dass wir das damit machen. Ja, oder man könnte auch sagen, wenn wir so an diesen Text rangehen, als so eine Liste von Sachen, die wir umsetzen wollen, dann glaube ich, überschätzen wir uns selbst ganz gewaltig. Weil unser Leben natürlich nicht so funktioniert. Ja, unser Leben funktioniert nicht so, dass wir uns irgendwelche Regeln setzen und die dann immer wieder abrufen, wenn sie passen. Ja, also im Gegenteil würde ich sagen, wir leben eigentlich alle so vor uns hin. Und so 80% unserer Entscheidungen treffen wir völlig spontan. Wir kommen in so eine Situation rein und dann müssen wir intuitiv handeln. Wir müssen reagieren, wir müssen irgendwie agieren. Jedes Mal, wenn ich aus dem Edeka rauskomme, stellt sich mir spontan die Frage, gebe ich den Euro oder nicht? Ja. Oder jedes Mal, wenn ich Streit habe mit meiner Frau, frage ich mich, sage ich ihr jetzt die ganze Wahrheit oder nur das, was sie wissen muss? Ja. Oder jedes Mal, wenn, keine Ahnung, ihr vielleicht Streit habt, fragst du dich, also der Typ wird immer lauter gerade, schreie ich zurück oder sage ich gar nichts oder was mache ich denn jetzt? Das heißt, in den allermeisten Situationen unseres Lebens sitzen wir uns jetzt ja nicht hin und sagen, Entschuldigung, Schatz, ja, ich brauche mal eine Minute, ich muss mal kurz nachgucken im Regelwerk, was sollte ich jetzt nochmal machen? Ah, Liebe üben, alles klar, also was heißt das jetzt? Ja? Sondern es läuft halt so ganz spontan, unser Leben läuft alles ab. Ja? Das heißt, was wir eigentlich brauchen, um das umzusetzen, ist jetzt nicht ein Regelwerk, 9 Aspekte, auf die wir achten müssen. Sondern was wir eigentlich brauchen, ist so einen grundsätzlichen Charakter, der dann einfach in den jeweiligen Momenten rauskommt. Ja, wo der Stress ausgebrochen ist und ich nicht mehr klar denken kann, aber ich dann trotzdem vielleicht geduldig mit jemandem bin, einfach weil ich das bin. Nicht, weil mir die Regel eingefallen ist und ich es nochmal versuche. Aber genau das macht jetzt sozusagen auch das Problem an der Sache auf. Denn wie kommen wir denn da ran? Wie kommen wir denn an unseren Charakter ran? Und genau das ist jetzt sozusagen das Großartige an diesem Text. Weil Paulus hier eben nicht sagt, auf der einen Seite ist das Ergebnis von menschlicher Selbstsucht und auf der anderen Seite ist das Ergebnis von menschlicher Anstrengung, sondern er sagt, auf der anderen Seite ist das Ergebnis vom Geist Gottes. Er sagt, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Anders gesagt, das ist keine Sache, die ihr produzieren könnt. Anders gesagt, das ist keine Sache, die ihr irgendwie machen könnt, sondern das ist ein Geschenk. Das ist was, was Gott in euch bewirken will. Das ist was, was Gott in euch bewirken wird. Ja, und das feiern wir heute ja so ein bisschen an Pfingsten, dass jetzt Gott nicht nur in Jesus zu uns kam, um unsere Schuld zu vergeben und uns Liebe zu schenken, sondern dass er eben auch kam durch den Heiligen Geist, die Liebe, der Freude, der Frieden, die Geduld und so weiter, all das selbst in Person, um jetzt in unser Herz zu kommen sozusagen und uns zu verändern, uns ein Stück weit ihm ähnlicher zu machen. Das heißt, was der Text eigentlich sagt, ist nicht, du brauchst mehr Regeln, damit du das besser ausleben kannst, sondern was der Text eigentlich sagt, ist, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich. Gott hat das vor mit dir. Gott wird dahin mit dir. Gott wird da mit dir hinkommen, darauf hinarbeiten, dass du immer mehr so wirst. Und es gibt jetzt an der Stelle ganz viel zu sagen und auch ganz viel zu fragen. Ich habe da sehr viele offene Fragen auch, was das angeht. Ja, also woran erkennen wir zum Beispiel, dass das jetzt passiert oder nicht? Wie gehen wir damit um, wenn das nicht passiert? Ich will einfach nur einen Aspekt noch rausgreifen. Und zwar finde ich, dass diese Perspektive, also dass Gott tatsächlich mit uns darauf hinarbeitet, dass wir mehr so werden, diese Perspektive hilft mir sehr, mein eigenes Leben und Gottes Wirken in meinem Leben nochmal neu zu verstehen. Denn was das jetzt quasi heißt, wenn wir das ernst nehmen, diese Aussage, dann heißt das quasi, dass Gottes größtes Ziel mit uns nicht ist, dass wir möglichst glücklich werden. Gottes größtes Ziel im Leben ist nicht, dass wir glücklich werden, sondern Gottes größtes Ziel ist, dass wir zu diesen Wesen werden. Das ist sozusagen sein großes Ziel mit uns. Gottes größtes Ziel ist nicht, dass wir alles immer haben, was wir bekommen, sondern dass wir liebevoller werden, dass wir mehr Freude erleben, ganz unabhängig von Umständen, dass wir mehr Frieden erleben, auch in schweren Situationen und so weiter und so weiter. Da will Gott mit uns hin. Und ich finde, was das ganz praktisch bedeutet, ist, dass wir fast so ein bisschen davon ausgehen können, dass Gott so jede Situation in unserem Leben eigentlich dazu gebrauchen will. Er kann jede Situation in unserem Leben gebrauchen, um uns ein Stück weit näher an dieses Ziel ranzubringen. Also ich musste so denken, naja, das jahrelange Single-Sein, ja, das vielleicht einige von euch erleben, das ist jetzt nicht Gott gewollt, so weit will ich gar nicht gehen. Aber der Punkt dieses Textes ist, dass Gott euer Single-Sein gebrauchen kann. Gebrauchen kann, um euch vielleicht tatsächlich ein bisschen geduldiger zu machen. Euch mehr Freude zu schenken, selbst wenn jetzt nicht alles so ist, wie ihr euch das vorstellt. Oder Gott kann den Streit mit deinem Kollegen oder deiner Kollegin, der sich einfach nicht auflösen lässt, ja, wo immer wieder Spannung ist, jeden Tag. Das ist vielleicht nicht Gott gewollt. Aber er kann diese Spannung nutzen sozusagen, damit du vielleicht sicherer wirst, damit du lernst, es mehr auszuhalten, wenn nicht alle Leute dich mögen und trotzdem integer bleibst. Ich muss sagen, mir hat diese Perspektive unheimlich gut getan. Ja, weil wir müssen nicht immer verstehen, was Gott so macht. Wir müssen das nicht immer durchschauen und manchmal ist es auch einfach anstrengend, ja, und es ist schwer und man weiß nicht, warum man nicht reagiert. Aber diese Perspektive gibt mir Hoffnung. Sie gibt mir Hoffnung, dass Gott die schönen und auch die schweren Sachen in meinem Leben nehmen kann und mein Herz dadurch prägen und verändern kann. Mich ein bisschen liebevoller werden lässt, mich ein bisschen weicher werden lässt, mich ein bisschen barmherziger werden lässt. Und das heißt, ich glaube, wir können so auf diesen Zug immer wieder aufspringen. Ja, wir können uns das immer wieder anschauen in den nächsten Wochen, wenn wir so durch diese Liste gehen und bei jedem Aspekt quasi sagen, Gott, das ist super, ja, wenn das so wäre, wäre das geil. Ich bin da nicht. Aber es wäre toll, wenn es so wäre. Nimm das doch. Ja, bau das doch mehr in mein Leben ein. Wo kann ich das vielleicht gerade lernen? Wo kann ich das vielleicht gerade umsetzen? Gib mir das eine neue Perspektive. Es ist ein Geschenk. Und wir können sozusagen darauf aufsteigen, wo er anfängt, das bei uns zu verändern. Und damit sind wir jetzt beim Abendmahl. Und das ist neu. Normalerweise haben wir hier so ein Stück dazwischen und dann feiern wir erst Abendmahl. Dieses Mal in den Sommergottesdiensten machen wir das kürzer. Das heißt, ich leite jetzt direkt das Abendmahl ein. Und ich finde, das ist eine schöne Überleitung auch tatsächlich zum Abendmahl. Weil beim Abendmahl machen wir eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, wir gehen zu Gott und gestehen ihm ein, dass wir vielleicht nicht der oder die sind, die wir sein sollten, die wir sein könnten, von denen wir auch träumen, wer wir sind. Da gibt es Baustellen in unserem Leben. Ja, das gestehen wir Gott ein im Abendmahl. Aber interessanterweise kommen wir dann nicht und sagen, naja Gott, ich bin vielleicht gerade bitter, ja, meinem Freund gegenüber, meiner Freundin gegenüber, die mich hat sitzen lassen oder verletzt haben. Und dann sagen wir jetzt nicht zu Gott, okay, ich gehe aber ins Abendmahl und ich mache das jetzt besser. Ja, ich verspreche dir, ich ändere mich da und so weiter. Sondern wir gehen eigentlich ins Abendmahl und sagen, Gott, ich sehe, ich bin hier so nicht, wie ich sein soll oder sein will. Und ich brauche deine Veränderung. Ich brauche deine Gnade. Ohne dich wird das nie anders. Ich werde immer bitter sein. Aber indem ich jetzt Brot und Wein nehme, will ich sozusagen dich einladen, dass du in mich kommst und da ein Stück weit an mir was veränderst. Ich brauche deine Gnade. Das drücken wir, glaube ich, damit aus, auch wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen und sozusagen Gott einladen, tatsächlich an uns zu handeln.